Eislaufen ist meine Leidenschaft, ob ich meine Tage habe oder nicht. Ich brauche nur den richtigen Schutz.
Was ihr da hört, ist eine aktuelle Bindenwerbung.
Für bis zu 3-mal mehr Trockenheit.
Man sieht eine junge Frau in Schlittschuhen und sportlichem Outfit in einem Eisstadion herumflitzen. Und es gibt auch die für solche Werbefilme übliche visuelle Einblendung. 2 Bindenmodelle nebeneinander, jemand träufelt Flüssigkeit drauf.
Mit verbesserter Saugkraft. Für bis zu 3-mal mehr Trockenheit.
Die beworbene Binde saugt die Flüssigkeit natürlich viel besser auf als das Vergleichsprodukt. Soweit, so normal.
Schreibt die Regel neu.
Aber eine Sache ist anders, als man das von älteren Werbungen kennt. Die Flüssigkeit ist nicht blau, sondern rot. Rot wie Blut. Dass die Periode in der Werbung so realitätsnah dargestellt wird, das ist relativ neu. Eine australische Firma hat das als erstes gemacht. Aber obwohl Rot ja eigentlich die naheliegendere Farbe ist, hat sich das Publikum daran zunächst gestört.
Die haben wohl unglaublich viele wütende und angeekelte Zuschriften bekommen, was ihnen einfallen würde. Wobei man sagen muss, es ist immer noch rote Flüssigkeit gewesen. Das war ja kein Blut, was die da verwendet haben.
Sagt die Kulturwissenschaftlerin Jana Wittenzellner. Über das Thema Periode wird in unserer Gesellschaft neuerdings mehr gesprochen und freier. Zum Beispiel über den sogenannten Menstruationsurlaub, über die Mehrwertsteuer auf Binden und Tampons oder die Frage, ob es solche Produkte kostenlos auf öffentlichen Toiletten geben soll. Ein Tabu ist es aber trotzdem noch. Obwohl etwa die Hälfte der Menschheit menstruiert, menstruiert hat oder menstruieren wird. Wie sich der Umgang mit der Menstruation im Lauf der Geschichte verändert hat. Wie Gesellschaften früher darüber gesprochen haben. Warum Menschen an Menstruationsgift geglaubt haben. Und was von diesen Mythen noch heute übrig ist. Darum geht es in dieser Folge von Der Rest ist Geschichte, dem Geschichtspodcast vom Deutschlandfunk. Mein Name ist Magdalena Pulz. Als Sie Ihre wissenschaftliche Karriere begonnen haben, war Menstruation in der Geschichte ja eher so wenig erforscht. Wie ist das Thema denn dann zu Ihnen gekommen?
Also ich habe mich eigentlich ursprünglich für Blut im Allgemeinen interessiert, weil mir einfach auffiel, dass in ganz vielen mittelalterlichen Texten aus dem deutschsprachigen Raum, aber auch breiter, immer wieder von Blut geredet wurde, fast schon obsessiv. Die Ritter bluten ununterbrochen, heroisch, Jesus und die Heiligen bluten am Kreuz und in der Passion. Rechtliche Texte setzten sich viel mit Blut auseinander. Es machte einen Unterschied, ob man eine blutende Verletzung verursacht hat oder eine normale Verletzung und halt medizinische Texte.
Das ist Bettina Bildhauer. Literatur- und Kulturhistorikerin. Sie ist uns aus Schottland zugeschaltet, wo sie an der University of St. Andrews arbeitet. Und ihr Forschungsspezialgebiet ist die Geschichte und Politik der Menstruation.
Und weil ich mich eh immer für Gender-Themen interessiert habe, habe ich halt gemerkt, wie sehr Blut unterschiedlich dargestellt wird, ob es das Blut von Männern oder das Blut von Frauen ist. Also bei Männern ist das Bluten eigentlich im Zweifel toll und ehrhaft im Kampf. Man kann ganz viel damit erreichen. Je mehr man blutet, desto stärker ist man am Ende. Während das Blut von Frauen, speziell das Menstruationsblut oder auch das Blut, das man bei der Geburt vielleicht verliert, eigentlich nie thematisiert wird, nicht dargestellt wird. Es gibt keine Bilder davon, man hört nichts davon. Ja, und dann habe ich halt das für mein erstes Buch erforscht.
Und mal so einen Blick hinter die Kulissen. Gibt es da jetzt heute auch Männer, die dazu forschen?
Nee, das gibt's schon. Also gibt's auch schon wirklich lange. Das kann man nicht sagen. Also es ist eher so, dass Frauen in der Wissenschaft neu sind und die ersten Leute, die Menstruation erforscht haben im Mittelalter, zum Beispiel Charles Wood, Claude Thomasée, waren eigentlich eher Männer. Also es ist dann eher so, dass die Frauen neu dazugekommen sind.
Von pauschalen Aussagen halten sich Forscherinnen und Forscher ja normalerweise fern. Aber Bettina Bildhauer hat bei ihren Untersuchungen herausgefunden, es gibt bei dem Thema einen gemeinsamen Nenner, und zwar über viele Epochen und Weltregionen hinweg.
Menstruation ist eine Sache, da redet man nicht drüber, das zeigt man nicht.
Doch genau das wollen wir heute machen. Aber erst das Grundsätzliche. Der Begriff Menstruation kommt aus dem Lateinischen, vom Wort menses. Das bedeutet einfach Monate. Mit Menstruation gemeint sind die Tage, bei Frauen im gebärfähigen Alter, an denen eine nicht befruchtete Eizelle abgestoßen und ausgeschieden wird, also die erste Phase des Menstruationszyklus. Wie der weibliche Zyklus und die Menstruation genau funktionieren, das haben Wissenschaftler erst sehr spät herausgefunden. Und immer noch gibt es da viele Aspekte, die noch nicht erforscht sind. Aber eins ist klar, Die Regelblutung hatte über Jahrhunderte einen ziemlich schlechten Ruf.
Also ich glaube wirklich, das gibt's immer schon. Also ich kenne keine Kultur, in der das anders war.
Aus der Antike zum Beispiel wissen wir das ziemlich gut. Da lässt sich das gut belegen. Und tatsächlich stammen viele der lange gültigen Falschinformationen und der zum Teil bis heute bestehenden Vorurteile aus genau dieser Zeit. Damals entsteht nämlich die Idee der Humoralpathologie, auch die Vier-Säfte-Lehre genannt.
Die Vier-Säfte-Lehre besagt eigentlich, dass der Körper ein Container, ein Gefäß ist für vier Körperflüssigkeiten. Nämlich Blut, gelbe Galle, schwarze Galle und Phlegma oder Schleim. Und die werden alle zusammen im Blut transportiert. Also wenn man was isst, wird das verdaut und daraus werden dann diese vier Säfte produziert, die dann den Rest des Körpers ernähren. Und Menstruationsblut ist eine gesonderte Körperflüssigkeit, wo eigentlich die Ausscheidungen, die Überflüssigkeiten und die Schadstoffe, die nicht verdaut werden und nicht zu einem der vier Säfte gemacht werden, mit ausgeschieden werden. Das gleiche wie Urin und Exkrement, die überflüssigen Produkte werden aus dem Körper abgesondert. Die Theorie war aber, dass Frauen nicht warm genug sind und daher das Essen nicht auf dem gleichen Niveau verdauen können wie Männer und dass die darum periodisch auch dieses Menstruationsblut noch zusätzlich ausscheiden mussten. Und das war dann besonders giftig und ein Zeichen der Unterlegenheit von weiblichen Körpern.
Zwei Erkenntnisse und Erkenntnisse in Anführungszeichen können wir hier schon mal festhalten. Frauen hätten angeblich mehr Schadstoffe im Körper, die über die Menstruation ausgeschieden werden müssen. Und ihre Körper seien einfach nicht so gut wie die von Männern. Diese Vorstellungen haben auch ein paar der größten antiken Denker unterstützt. Zum Beispiel der griechische Philosoph und Mathematiker Pythagoras. Oder auch der griechische Arzt und Begründer der Vier-Säfte-Lehre selbst, Hippokrates. Was Frauen damals dazu gedacht oder gesagt haben, ist übrigens nicht überliefert.
Also auch in der Antike und im Mittelalter war Menstruation schon sehr medikalisiert. Das heißt, sie wurde hauptsächlich dann besprochen und in schriftlichen Texten diskutiert, wenn es um Probleme ging. Also wenn Leute nicht genug menstruiert haben, wenn sie schwere Monatsblutungen hatten, wenn es irgendwelche medizinischen Fragen gab, die dazu besprochen waren. Die Frage ist dann, wie die Gelehrten an dieses Wissen gekommen sind. Und Gelehrte, die selbst menstruiert haben, gab es halt nicht so viele. Es gab schon ein paar, aber nicht viele. Und manchmal merkt man schon, dass die Wissenschaftler eben das eher so aus anekdotischem Wissen ziehen und dass wenig eigene Erfahrung oder auch Erfahrung mit PatientInnen dahinter steht.
Und was für ein faktisches Wissen hatten antike Ärzte dann zum Beispiel von der Gebärmutter?
Das war schon ganz gut. Also die Anatomie hatten sie schon verstanden, die zyklische Natur der Blutung. Sie hatten sich den Zusammenhang zwischen Blutung und Fruchtbarkeit hatten sie erkannt. Zum Beispiel, dass Mädchen nicht schwanger werden können, bevor sie ihre erste Periode hatten. Auch, dass es dann noch etwas länger dauert, bis das mit der Fruchtbarkeit wirklich komplett synchronisiert ist. Sie wussten von den Wechseljahren, von dem Enden der Fruchtbarkeit. Das Einzige, was halt nicht bekannt war, war der Eisprung. Also es gab zwei Theorien, wie das denn nun genau funktioniert. Die eine war seit Aristoteles, dass das Blut selber das Material ist, aus dem das Baby gemacht ist oder der Fötus gemacht ist. Und dass der männliche Samen diesem Blut die Form gibt und dann verpufft. Und die andere Theorie war, dass sowohl der männliche Samen, das Sperma, als auch Frauen so ein etwas Samenähnliches haben, die zusammenkommen und den Fötus entstehen lassen.
Mit der Geschichte von Schwangerschaftsabbrüchen und auch von Reproduktionsmedizin haben wir uns bei Der Rest ist Geschichte übrigens auch schon mal beschäftigt. Und da geht es auch um historische Vorstellungen, wie das eigentlich alles so funktioniert mit Befruchtung und Schwangerschaft. Also hört euch diese Folge gerne mal an, wenn euch diese Themen noch genauer interessieren.
Wenn es also in irgendeiner Art und Weise eine Deformität gibt oder eine Niederwertigkeit, dann wird man als Mädchen geboren. Das war die offizielle wissenschaftliche Erklärung. Und das liegt natürlich daran, wie heiß der Körper der Frau ist, wie gut die Qualität des Menstruationsblutes war, aber auch dann, wie gut die Qualität des Samen war. Wenn man es ganz, ganz wörtlich sieht, man wird als Mädchen geboren, dadurch, dass schon die Mütter minderwertig waren und nur Menstruationsblut hatten und nicht Samen, sonst wären schon die Männer geworden. Also Menstruation und der Vorgang der Menstruation und auch das Blut selber ist ganz zentral bei der Entstehung von Geschlecht in den antiken und mittelalterlichen wissenschaftlichen Theorien.
Viele Überzeugungen aus der Antike sind im Mittelalter einfach übernommen worden. Alleine schon, weil die Vier-Säfte-Lehre bis ins 17. und 18. Jahrhundert das dominierende medizinische Paradigma war. Aber was die Menstruation angeht, ist im Mittelalter doch noch einiges dazugekommen. Und auch Frauen kommen endlich, zwar spärlich, aber immerhin, zu Wort.
Zum Beispiel in den Trotula-Texten. Das ist eine Heilerin aus dem 12. Jahrhundert aus Salerno, was das Zentrum der Medizin zu dieser Zeit im heutigen Europa war, wo die arabische Medizin intensiv rezipiert wurde. Die hat einen der wichtigsten gynäkologischen Texte des Mittelalters geschrieben. Und sie wiederholt zwar schon diese Vier-Säfte-Lehre als Erklärungsmodell, aber es geht halt nicht darum, das irgendwie zu einer Theorie dessen auszuweiten, warum Frauen den Männern unterlegen sind oder Menstruierende den Nicht-Menstruierenden, sondern es geht um praktische Rezepte und Tipps für Hebammen und für Heilende, wie man den Menstruierenden helfen kann.
Die Trotula-Texte umfassen drei Werke und zählen im Bereich der Frauenheilkunde bis ins 15. und 16. Jahrhundert zu den medizinischen Standardwerken. Und diese Schriften enthalten tatsächlich erstaunlich fortschrittliches gynäkologisches Wissen. Zum Beispiel erklären sie eine allzu unregelmäßige Menstruation mit Mangelernährung, mit Krankheiten oder seelischem Stress. Also alles Dinge, die heute noch gültig sind, auch wenn man seelischen Stress heute vielleicht eher mit psychischem Stress übersetzen würde. Und wie Frauen mit ihrer Periode umgegangen sind, auch dazu ist aus mittelalterlicher Zeit einiges überliefert.
Also man hört immer wieder, dass sie Leintücher verwendet hätten, also eine Art von Binden oder Schwämme verwendet hätten, auch Moos. Ich habe selber noch keine Quellen gefunden, wo es wirklich beschrieben wird. Also was wir haben, sind Beschreibungen davon, wie man bei Menstruationsbeschwerden zum Beispiel Pessare einbringen kann, die aus Leintüchern zusammengerollt sind, wo dann Heilmittel aufgetragen werden oder Pflanzen eingebracht werden, die man in die Scheide stecken kann. Oder Leintücher, die zusammengefaltet werden, auf denen man dann auch wiederum Heilmittel oder Medizin aufträgt und die dann auf die Vulva auflegt, um Menstruationsbeschwerden zu lindern.
Doch obwohl es so wichtige Werke wie die Trotula-Texte gegeben hat, darf man sich nicht täuschen. Die führenden Experten bei der Menstruation, die den Diskurs darüber bestimmten, blieben die Männer. Und das hat auch religiöse Gründe.
Viele Naturwissenschaftler im Mittelalter waren gleichzeitig auch Theologen und haben die medizinischen und die eher biblisch basierten Erklärungsansätze zusammengebracht. Also zum Beispiel, einerseits gab es diese rationale Erklärung, dass Menstruationsblut halt Überflüssigkeiten aus der Nahrung sind, die ausgeschieden werden. Aber gleichzeitig gab es zum Beispiel auch die Vorstellung, dass die Menschen nur deshalb bluten müssen, weil Eva im Paradies Adam dazu verleitet hat, in den Apfel zu beißen. Und seitdem muss sie unter Schmerzen Kinder gebären. Da wurde auch die Menstruation zugezählt. Also nicht nur Schwangerschaft, sondern auch die Monatsblutung war Teil der biblischen Strafe. Und beide Erklärungen wurden parallel und miteinander weiter tradiert. Also das war eher so, dass je nach Kontext man eine andere Erklärung zitiert hat, als dass das wirklich als Widerspruch gesehen wurde. Zum Beispiel wurde die Menstruation von allen möglichen biblischen Figuren diskutiert, was man vielleicht heute nicht mehr erwarten würde. Zum Beispiel Judith, die berühmte jüdische Frau, die Holofernes den Kopf abgeschlagen hat und einen großen Sieg für das Volk Israel errungen hat. Die hat das nur geschafft in der mittelalterlichen Bibelauslegung, weil sie dem Holofernes vorgegaukelt hat. Sie hätte gerade ihre Menstruation gehabt und müsste sich jetzt erstmal reinigen, bevor sie mit ihm Sex haben könnte. Also in ganz ungewöhnlichen Kontexten, wenn man tief genug schürft, findet man dann doch wieder Bezüge auf die Menstruation. Allerdings, so was man sich vielleicht wünscht, dass man was über die Menstruation von normalen Frauen und anderen, die menstruieren, erfahren würde, das ist wirklich sehr, sehr selten, weil es dieses fast schon Schweigegebot, dieses Tabu gab, darüber zu sprechen. Das haben wir erst dann aus späteren Jahren.
Im Mittelalter wird beim Thema Menstruation ein weiteres Motiv sehr wichtig. Die Vorstellung von Unreinheit. Das ist nicht ganz neu. Auch in der Antike hat es ja die Idee der Schadstoffe im Frauenkörper gegeben. Aber die Meinungsführer im Mittelalter berufen sich auch auf andere alte Texte dazu. Zum Beispiel die Bibel, Altes Testament, Buch Mose. Da kann man das hier nachlesen.
Wenn ein Weib ihres Leibes Blutfluss hat, die soll 7 Tage unrein geachtet werden. Wer sie anrührt, der wird unrein sein bis auf den Abend. Und alles, worauf sie liegt, solange sie ihre Zeit hat, und worauf sie sitzt, wird unrein sein.
Also das Judentum hatte schon sehr strikte Beschränkungen für menstruierende Frauen und andere, die auf Levitikus zurückgehen, dass Frauen von heiligen Orten ausgeschlossen wurden, vom Sex mit ihren Männern.
In vielen Religionen galten oder gelten Frauen während der Menstruation als unrein. Der einflussreiche katholische Kirchenlehrer Thomas von Aquin behauptete im 13. Jahrhundert, Frauen seien eben missratene Männer. Das war eine Vorstellung, die viele Menschen tief prägte. Und das Unreinheitsargument war auch entscheidend, um Frauen von wichtigen Ämtern fernzuhalten. In der katholischen Kirche zum Beispiel von der Priesterweihe. Im Islam ist die Menstruation laut dem Koran ein Leiden. Solange eine Frau ihre Periode hat, sollen Männer sich fernhalten. Je nach Auslegung ist den Frauen das Beten, Fasten, Betreten einer Moschee und die Berührung des Korans verboten. Die Reinheit wird nach der Monatsblutung durch die rituelle Waschung Ghusl zurückerlangt.
Also Christentum, Judentum, Islam haben sich hauptsächlich gegenseitig voneinander abgegrenzt durch diese Menstruationsgebote. Also die Muslime haben dann gesagt, oh okay, also wenn das Christentum und der Judaismus da jetzt so streng ist, dann machen wir das wieder etwas weniger streng. Und dann gab es wieder Gegenbewegungen, dass der Judaismus dann gesagt hat, ja, die Christen, die sind da zu lax, deswegen sind die ganz unrein und deswegen müssen unsere Frauen das jetzt noch irgendwie noch viel strenger machen. Und dann ist das so ähnlich wie eine Beschneidung bei den Männern, dann können sie dadurch Gott näher kommen. Und wenn man jetzt so versucht, so ganz breite Generalisierungen zu ziehen, dann schleichen sich natürlich auch immer Fehler ein, weil das natürlich genau wie heute in jeder Religionsgemeinschaft und für jede Menstruierende auch individuell verschieden war. Also man kann nicht sagen, dass es diese schlimmen Gebote gab, dass alle Frauen schlechter wären als Männer. Das war zwar natürlich so auf der theoretischen Ebene, aber viele Frauen und gerade JüdInnen, die dann auch sich absondern sollten von ihren Männern, haben das durch das auch für ihre eigenen Zwecke genutzt und teilweise als positiv empfunden, dass sie dann dadurch, dass sie besondere Reinigungsrituale vollzogen, dass sie sich dann besonders religiös und Gott besonders nahe fühlen konnten.
Und wie war es in Religionen wie dem Hinduismus und dem Buddhismus?
Auch nicht anders. Man wünscht sich ja immer, dass eine der großen Religionen mal es irgendwie vernünftiger gesehen hätte oder dass das mehr akzeptiert hätte. Es war aber so, dass und ist auch heute noch so, dass es genau diese gleichen Beschränkungen gibt, dass heilige Orte nicht von menstruierenden Frauen betreten dürfen, dass menstruierende Frauen oder Frauen, die nach der Geburt bluten und sich nicht entsprechend reinigen, dass die in einen besonderen Kreis der Hölle kommen im Buddhismus. Das, ja, das hat sich leider durch alle großen Religionen gezogen.
Ist ja auch interessant, dass es ein globales Phänomen ist, dass die Idee der Unreinheit der Menstruation so verbreitet ist. Kann man das irgendwie erklären?
Ja, ich würde sagen, das liegt daran, dass dieser Zusammenhang zur Fruchtbarkeit hergestellt wurde, was ja eine Fähigkeit ist, dass nur Frauen und nicht-binäre und Transleute haben, dass das als etwas so Wichtiges erkannt wurde für die Fortpflanzung der Menschheit und für einzelne Menschen, dass es dadurch quasi durch so eine Art Menstruationsneid oder Fortpflanzungsneid dämonisiert wurde und aus dem öffentlichen Diskurs ausgeschlossen wurde. Es ist einfach sowas Machtvolles und wahrscheinlich das Unglaublichste, was Körper machen können, dass man es irgendwie als besonders markieren musste. Und ob das dann besonders negativ oder besonders positiv ist, ist eigentlich egal. Es ist auf jeden Fall ausgegrenzt vom Alltag und vom normalen Leben. Dazu kommen ganz viele andere Strukturen, die auch davon profitieren, wenn wir Menstruation stigmatisieren. Zum Beispiel historisch gesehen der Antisemitismus. Im Mittelalter zum Beispiel hatte man die Vorstellung, dass jüdische Männer auch menstruieren, weil das zu dem Gedanken passte, dass jüdische Männer genau wie Frauen unheroisch sind und dass deren Körper den von christlichen Männern angeblich unterlegen sind. Da hat man sich dann auch was zusammengereimt, eine theologische Erklärung, eine medizinische Erklärung. Aber das Wesentliche war, es bestätigte halt ein Vorurteil, was man sich irgendwie bestätigt haben wollte.
Für die menstruierenden Frauen, da gab es damals deshalb nur eine Möglichkeit.
Ich denke genau wie heute, dass man sich immer verstecken musste, dass man immer so tun musste, als wenn man nie blutet. Wenn man als Frau im öffentlichen Leben teilhaben wollte, man hört nie von der Menstruation von Königinnen. Es ging immer um Fortpflanzung, um das Produzieren von Erben, aber die Menstruation selber war etwas, was man verstecken musste und wo man halt zusätzliche Maßnahmen ergreifen musste, um so zu tun, als wenn es das nicht gäbe. Daher kommen eigentlich die Einschränkungen, die man sich im Alltag auferlegen muss.
Also ich muss sagen, dass man im Mittelalter noch absurde Dinge über den weiblichen Körper geglaubt hat, das hat mich jetzt nicht so gewundert. Aber ich hätte gedacht, dass sich spätestens mit der beginnenden Aufklärung, also so im 18. Jahrhundert, etwas Grundlegendes ändert. Das war doch das Zeitalter der Vernunft, der Empirie und des Skeptizismus. Da hätte sich doch eigentlich auch das Bild, das die Menschen von der Menstruation haben, verändern müssen. Aber naja, ganz so einfach war es dann doch nicht. Erst ganz langsam kamen die Vier-Säfte-Lehre aus der Mode und es kamen Zweifel auf, ob die Vorstellung von der Unreinheit menstruierender Frauen so richtig sein kann. Doch auf alte Vorurteile folgen neue. Zum Beispiel von einem aus heutiger Sicht bizarren Naturverständnis und der Idee, menstruierende Frauen seien chaotisch und gefährlich wie die wilde Natur. Ja, passt zum Volks- und Aberglauben dieser Zeit. Da hielt sich zum Beispiel die Vorstellung, der Menstruationszyklus hänge mit der Mondphase zusammen, mit Ebbe und Flut. Und blutende Frauen hätten außerdem einen bösen Blick, vor dem Tiere und Menschen krank würden.
Die Vorstellung, dass die Menstruation einen mit dem Kosmos im Einklang bringt, kommt auch aus dieser Vier-Säfte-Lehre eigentlich, aus den antiken griechischen Vorstellungen, dass der Mikrokosmos und der Makrokosmos eng zusammenhängen, also dass der Körper quasi ein Abbild ist des größeren Ganzen. Die vier Säfte entsprechen Wärme und Kälte und Feuchtigkeit und Trockenheit und kosmische Einflüsse, kosmische Veränderungen, Veränderungen in Klima, Veränderungen im Wetter, aber auch im Mondzyklus, im Jahreszyklus, im Jahreszeitenzyklus, haben direkte Auswirkungen auf den individuellen menschlichen Körper. Also dieser Ansatz, dass das Individuum mit etwas Größerem, Weiterem zusammenhängt, kommt auch aus dieser ganz langen Tradition und den haben Menstruierende immer wieder für sich genutzt, um zum Beispiel ja eine zyklischere Auffassung des eigenen Lebens, aber auch des eigenen Jahres oder des eigenen Monatsrhythmus zu finden, die ihnen auch Kraft gibt und die Zeit gibt, manchmal zu ruhen und manchmal ganz aktiv zu sein. Die, würde ich sagen, ist auch eher eigentlich wieder was Transhistorisches, also was verschiedene Gruppen in verschiedenen Gesellschaften und Zusammenhängen immer wieder gemacht haben und die zum Beispiel auch gerade wieder in bestimmten feministischen Kreisen im Westen sehr in Mode ist und ja für viele Menstruierende was ganz Positives ist.
Es gab in diesem Kontext auch positive Zuschreibungen. Etwa, dass das Menstruationsblut vor Feuer, Hexen und Ungeziefer schützen könne. Apropos Hexen.
Viele der Vorurteile gegen Menstruierenden wurden von den Hexenverfolgern in der frühen Neuzeit aufgegriffen. Also der Malleus Maleficarum, eines der wichtigsten Handbücher der Inquisitoren war, benutzt genau diese Vorstellung vom bösen Blick und vom schon Drachenähnlichen der menstruierenden Person als Rechtfertigung, dass man diese Person dann umgebracht hat, weil sie angeblich mit dem Teufel im Bunde waren, als Hexen oder Zauberer.
Was ich immer so ein bisschen zynisch finde, ist, dass irgendwie auf der einen Seite ist Menstruation so negativ besetzt, aber auf der anderen Seite, wenn die Menstruation dann aufhört, ist auch nicht besser.
Ja, das finde ich auch immer so schrecklich. Man kann nicht gewinnen. Also in der Antike und im Mittelalter war es so, dass diese Toxine, diese Schadstoffe, wenn die nicht mit dem Blut ausgeschieden werden, dass sie dann im Körper verbleiben und da dann im Zweifel noch gefährlicher sind, als wenn sie ausgeschieden werden. Und zwar nicht nur für die Frau selber, die dann nach ihren Wechseljahren die im Körper behalten muss, sondern auch wieder für die Umwelt und speziell für Männer und Kinder, weil dieses Blut dann aus den Augen, also steigt in die Augen und tritt dann aus den Augen aus und vergiftet die, die eine Frau anguckt. Das können zum Beispiel Babys sein, es können Spiegel sein, die dann rote Flecken haben. Das kann entweder in der Menstruation passieren oder nach den Wechseljahren oder es können andere Männer sein. Man kann, also menstruieren ist schlimm, nicht menstruieren ist auch schlimm, man kann nicht gewinnen.
Aber natürlich, irgendwann gibt es dann schon wissenschaftliche Fortschritte. Das 19. Jahrhundert ist die Epoche großer medizinischer Entdeckungen und Erkenntnisse. Und in dieser Zeit entwickelt sich auch die moderne Gynäkologie, die Frauenheilkunde. Da wird beispielsweise die enge Verbindung zwischen Menstruation und Fortpflanzung studiert, was 1842 zur Entdeckung des Eisprungs führt, von zwei Männern. Aber das Vorurteil, dass die Regelblutung etwas Schlechtes ist, das hält sich trotzdem noch, und zwar noch lange. Es sind eben Männer, die den wissenschaftlichen Diskurs prägen. Und manche von ihnen haben echt spezielle Ansichten.
Frauen sind quasi nur interimsmäßig brave Gattinnen und liebende Mütter und gute Ehefrauen, aber eigentlich sind sie rachsüchtige Xanthippen.
Meinte etwa der deutsche Psychiater Richard von Krafft-Ebing. Und er gehörte im 19. Jahrhundert zu den Ärzten, die bei Frauen die sogenannte Hysterie diagnostizierten.
Dieser Begriff kommt ja von Hystera, das heißt Gebärmutter. Was dann im 19. Jahrhundert passiert ist, nochmal ist, dass das wegging von, man führt alle körperlichen Leiden auf die Gebärmutter zurück zu, man führt alle psychischen Leiden auf die Gebärmutter zurück. Also alle Nervenprobleme, alle Psychosen und so sowieso, alle emotionalen Verstimmungen, aber auch bis zu jedes sozial unerwünschte Verhalten von Frauen.
Das ist nochmal die Kulturwissenschaftlerin Jana Wittenzellner vom Anfang.
Und dieses alles, was man dann bei Frauen als Verhalten entweder unerwünscht fand oder Frauen unterstellen wollte, es wäre ein typisch weibliches Verhalten, das hat man dann auch unter diesem Riesenbegriff Hysterie gefasst, einfach alles reingeschoben, was man so wollte. Das war dann auch ein bisschen das Problem für die Medizin, dass man eigentlich damit überhaupt nichts diagnostizieren konnte, weil das so eine riesen Bandbreite von Sachen hatte, die man da alle mit unter dieses Label Hysterie geschoben hat. Diesen Begriff hysterisch gibt es ja immer noch und der wird immer noch üblicherweise für Frauen verwendet und nicht für Männer.
Doch der Psychiater Richard von Krafft-Ebing ist damals noch viel weiter gegangen. Frauen verhielten sich nicht nur übertrieben, schrieb er, sondern sie wären richtig gefährlich, wegen ihrer Menstruation. Er nannte es, ungelogen, den Menstruationsschwachsinn.
Und der hat aber eben auch eine Studie verfasst, die Psychosis menstrualis heißt, also Menstrualpsychose, und befasst sich da drin mit drei Formen von Menstrualpsychosen, von denen er ausgeht, also quasi geistige Unzurechnungsfähigkeit, die im Zusammenhang mit der Menstruation stehen. Und kommt dann in seiner Studie zu dem Schluss, dass man, jetzt muss ich mal überlegen, ob ich das zitieren kann, er sagt sowas wie, aus forensischer Sicht muss die geistige Integrität eines menstruierenden Weibes grundsätzlich angezweifelt werden.
Gott.
Und da ist er auch nicht der Einzige, ne, der dann das sagt. Es gab auch einen Möbius, der hat veröffentlicht einen Text über den physiologischen Schwachsinn des Weibes, die da ernsthaft argumentieren, sozusagen Frauen müssten aufgrund ihrer Menstruation als nicht zurechnungsfähig gelten und deswegen vor Recht und Gesetz auch anders behandelt werden. Und ich finde, das ist ein super Beispiel eigentlich dafür, wie auch egal, um was es geht, das entweder zum Nachteil oder zum Vorteil von Frauen ausgelegt werden kann. Also diese Idee, man müsste Frauen deswegen anders behandeln, könnte natürlich grundsätzlich auch ein Vorteil für Frauen sein. Und es gab irgendwie, in den 80ern gab es Gerichtsurteile in England, wo Frauen wegen Mord war der eine und der andere, weiß ich gerade gar nicht mehr wegen was, da sind die Täterinnen also für vermindert schuldfähig eingestuft worden, weil ihre Verteidigung gesagt hat, aufgrund der zyklisch bedingten hormonellen Veränderungen sind sie nicht in der Lage gewesen, diese Taten richtig zu beurteilen. Das heißt, das war in dem Moment natürlich für die Frauen ein Vorteil, dass sie da mit geringeren Strafen rausgegangen sind. Aber grundsätzlich, wenn dann die Strukturen, die Gesetze, die das, was das bedeutet, von Männern gemacht wird, die glauben, dass sie Frauen mit über die Menstruation beurteilen können, dann fällt das natürlich normalerweise zum Nachteil von Frauen aus. Und auch in dem Fall, Möbius hat ja nicht geschrieben über den physiologischen Schwachsinn des Weibes und wollte damit begründen, dass sie aufgrund ihrer Menstruation ganz besonders klug und toll sind, sondern warum man sie eben nicht ernst nehmen sollte und auch nicht vor Gesetz ernst nehmen sollte.
Und nach allem, was wir in dieser Folge besprochen haben, ist es leicht herauszulesen, auf welche Überzeugungen der Arzt Richard von Krafft-Ebing seine Thesen stützt. Trotz des wissenschaftlichen Fortschritts zu seiner Zeit bedient er sich offenbar wieder bei den Ideen der Antike.
Die antiken Ärzte, angefangen von Hippokrates, haben gedacht, der Uterus wäre so eine Art wanderndes Organ, wandert durch den Körper von Frauen, wenn er unzufrieden ist. Unzufrieden ist er dann, wenn er, ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich so vulgär sein soll, aber unzufrieden ist, wenn die Frau nicht genug gevögelt wird oder wenn sie nicht genug Kinder kriegt, dann ist er unzufrieden, dann wandert er durch den Körper, dann beißt er sich in anderen Organen fest und verursacht dann alles Mögliche, ne? Erstickungsanfälle, irgendwie Schäden, Rückenprobleme, verursacht alle möglichen Krankheiten. Und Das heißt letztendlich, eigentlich haben auch die antiken Ärzte alle Krankheiten von Frauen auf den Uterus zurückgeführt. Da auch Hippokrates hat schon gesagt, wir müssen Frauen anders behandeln als Männer.
Also, wenn wir das nochmal zusammenfassen. Obwohl es im 19. Jahrhundert schon viele Erkenntnisse über Körperfunktionen gab und die medizinische Forschung sich rasant entwickelte, viele negative Stereotype über den weiblichen Körper und die Menstruation hielten sich trotzdem. Und zwar noch lange.
Und im 20. Jahrhundert gab es dann aber nochmal einen Arzt, den Béla Schick, der ein ungarischer Kinderarzt eigentlich war, der meinte, dass er das auch beweisen könnte. Das Menotoxin hat er das genannt, also das sogenannte Menstrualgift, dass das dafür verantwortlich ist, dass eben Blumen welken, Speisen verderben und so weiter und so fort. Und der meinte eben 1920, dass er das beweisen kann. Da haben auch Zeitgenossen schon gesagt, hier, lieber Béla, da hast du aber nicht so sauber gearbeitet. Aber weil sowieso alle geglaubt haben, was er da meinte, beweisen zu können, ist da auch sozusagen die Studie trotzdem weiterhin ernst genommen worden.
Er behauptete auch, im Schweiß der menstruierenden Frauen sei ein Schadstoff. Auch hier findet sich der rote Faden der Antike wieder. Der römische Gelehrte Plinius der Ältere warnte im 1. Jahrhundert unserer Zeitrechnung vor giftigem Periodenblut. Da gab es sogar die Vorstellung, menstruierende Frauen könnten Wein sauer machen oder die Ernte verderben. Solche Mythen sind natürlich zu keiner Zeit nachweisbar gewesen. Trotzdem hält sich die Idee hartnäckig.
Ich habe lustigerweise jetzt auch im Vorfeld nochmal geguckt. Ich wusste, ich habe da in der Recherche so einen Taz-Artikel gefunden, der dieser Frage nochmal nachgegangen ist. Gibt es das heute immer noch, dass Frauen vom Schlachten ausgeschlossen werden, also von der Zubereitung von Fleisch und Wurstwaren? Und dieser Artikel war von 2002 und hat da mit etlichen Schlachtereien gesprochen, wo dann die Besitzer gesagt haben, ja natürlich hindere ich Frauen daran mitzuarbeiten, wenn die menstruieren, weil die verderben mir sonst meine Wurst.
Einen neuen Blick auf Frauen und ihre Regelblutung. Den verdanken wir auch der zweiten Frauenbewegung und damit verbunden der Frauengesundheitsbewegung der 1970er Jahre. Das war eine Zeit, in der Frauen für ihre Rechte, für Gleichstellung und Sichtbarkeit kämpften, auch für das Recht auf Schwangerschaftsabbruch. Und es ging ihnen ganz explizit um mangelnde Aufmerksamkeit von Medizinern, um Bevormundung beim Arzt oder um falsche oder vorschnelle Behandlung mit Medikamenten. Damals gang und gäbe war zum Beispiel auch noch die sogenannte Totaloperation, also die Herausnahme der gesamten Gebärmutter bei Frauen, die ihre Familienplanung abgeschlossen hatten. Das war ein Eingriff, der gegen alle möglichen Krankheiten helfen sollte, auch gegen die Fantasiediagnose Hysterie. Der Eingriff wurde aus Sicht vieler Frauen leichtfertig und ohne Not gemacht, nach dem Motto, dieses Organ braucht die Patientin ja eh nicht mehr.
Ich habe dann meine Mutter gefragt, habe ich gesagt, war das wirklich so, dass ständig allen Leuten die Gebärmutter rausgenommen wurde? Meine Mutter hat gesagt, hä, was denkst du dann? Wir haben das Ausräumen genannt. Und ich dachte, oh mein Gott. Aber ich glaube, dieser Begriff Ausräumen, der beschreibt total gut, wie sich sozusagen wohl der Umgang angefühlt haben muss, als Frau vor einem männlichen Gynäkologen zu stehen, der im Prinzip dem das egal ist, ob du eine Gebärmutter hast oder nicht.
In den 70er Jahren entstehen dann auch die ersten Frauengesundheitszentren und Anleitungen zur Selbstuntersuchungen und Selbsthilfe.
Und da quasi eine gewisse Unabhängigkeit zu gewinnen, also sich selber Wissen zu verschaffen, sich auch selber aufzuklären, auch anderen Frauen zu helfen, sich aufzuklären, das war, glaube ich, das ganz große Thema.
Einen Markt für Menstruationsprodukte gibt es in Deutschland ab etwa 1880. Binden aus Holzwolle und Torfmoos zum Beispiel. Tampons kamen erst rund 50 Jahre später auf den Markt. Zuvor hatten Frauen Tücher benutzt oder mussten das Menstruationsblut in ihre Kleidung hineinlaufen lassen. Menstruationsprodukte trugen also zur Selbstermächtigung und zur Befreiung der Frauen bei. Sie brachten auch Komfort und Hygiene. Und gleichzeitig sind sie ambivalent, weil sie natürlich auch immer mit dem Versprechen daherkommen, die Monatsblutung zu verstecken. Unsichtbar zu machen.
Ob ich meine Tage habe oder nicht, ich brauche nur den richtigen Schutz.
Schwimmen, reiten, Schlittschuhlaufen, weiße Tennisröckchen oder kurze Hosen und niemand bemerkt etwas, niemand sieht etwas. Manche Feministinnen finden deshalb, dass Menstruationsprodukte auch helfen, das Tabu, um die Regelblutung aufrechtzuerhalten.
Also was mir jetzt spontan einfällt, ist, dass im Zweiten Weltkrieg US-amerikanische Pilotinnen, die es auch gab, während ihrer Menstruation nicht fliegen sollten, weil man dachte, eben menstruierende Frau, labil, das geht nicht zusammen mit dieser schwierigen Aufgabe, die das erfordert, wenn man Kampfpilotin ist. Und lustigerweise ist das, finde ich, auch ein gutes Beispiel für, was Menstruationsprodukte halt auch heißen, dass dann Tampons, die es ja dann längst gab, immer halt auch heißen konnten, auch diese Pilotinnen konnten verstecken, dass sie ihre Tage haben und dann einfach fliegen, statt irgendwie da auf dem Boden bleiben zu müssen, weil jemand anders denkt, sie könnten das nicht.
Heute benutzen zunehmend mehr Frauen Menstruationstassen, sogenannte Cups. Viele Frauen finden das gut, weil man so Müll einsparen kann. Das klingt super modern, aber die Erfindung ist eigentlich schon ziemlich alt. Die moderne Menstruationstasse, wie wir sie heute kennen, hat die Amerikanerin Leona Chalmers entwickelt.
Eigentlich wissen wir tatsächlich relativ wenig über sie. Also sie war Schauspielerin.
Leona Chalmers wurde Anfang des 20. Jahrhunderts geboren.
Und hat dann aber nach der Geburt ihrer Tochter beschlossen, sie würde sich jetzt Frauenhygieneprodukten widmen und nicht mehr der Schauspielerei. Und was sie aber bemerkenswert macht, ist, dass sie eben 1937 eine Menstruationstasse hat patentieren lassen in den USA, die sie auch auf den Markt gebracht hat.
So einen richtigen Durchbruch am Markt gibt es aber nicht. Und das liegt wohl auch, so die Vermutung von Chalmers, an der Periodenscham vieler Frauen.
Warum die nicht gut funktioniert haben, die Tassen, ist einfach, weil die ja doch intime Berührung verlangen. Du musst ja die Finger in die Vagina schieben, um dieses blutige Ding da rauszuholen. Dann hast du blutige Finger. Dann, wenn du das eben noch ausleeren willst und auswaschen, dass das für viele Leute zu viel war.
Auch Tampons hätten zum Beispiel erst dann den Markt in den USA richtig erobert, als sie mit einem Applikator zum Einführen angeboten wurden, erzählt Jana Wittenzellner.
Wenn man sich überlegt, dass es erstmal ja nur ein Fleck ist und wenn ich jetzt einen Fleck Tomatensauce auf dem Hemd habe oder Salatsauce oder so, ist auch nicht so schön, sage ich mal. Aber würde man sich niemals so sehr schämen wie wegen einem Blutfleck oder machen Leute nicht, weil das irgendwie wie eine moralische Verfehlung ist sozusagen. Man hat da was preisgegeben, was man nicht preisgeben soll. Erstmal diese Peinlichkeit, die Periode erzeugt. Und mein Eindruck ist, wenn Leute über Periodenscham sprechen, dann meinen sie oft, jemand schämt sich wegen seiner Periode. Also ich habe einen sichtbaren Blutfleck an der Hose, deswegen schäme ich mich. Aber ich finde eigentlich total wichtig zu betonen, dass das auch heißt, andere Leute beschämen einen. Also Scham ist ja ein Gefühl, was durch eine Grenzverletzung ausgelöst wird, wo man sich eigentlich quasi sozial nicht adäquat verhalten hat. Und dass das immer, also ich schäme mich ja nicht wegen mir selber.
Die über Jahrhunderte und Jahrtausende weitergegebenen Bilder und Vorurteile, die Märchen von der unreinen Frau, dem Menstruationsgift oder der Hysterie, all das ist tief eingesunken in unser Denken und Fühlen. Und so schnell werden wir das vielleicht auch gar nicht los. Aber es ist viel in Bewegung geraten in jüngerer Zeit. Es gibt Frauen, die sich dafür einsetzen, die Periode nicht länger zu tabuisieren. Es gibt sogar eine Free Bleeding Bewegung, also eine Initiative für freies Bluten. Die Leute, die damit machen, wollen Frauen ermutigen, während der Periode keine Menstruationsprodukte zu verwenden. Die Musikerin und Aktivistin Kiran Gandhi ist während ihrer Periode einen ganzen Marathon gelaufen, ohne Tampon. Am Ende war deutlich ein Blutfleck im Schritt zu erkennen. Das hat nicht allen gefallen, aber vielleicht braucht es solche Provokationen, solche Bilder und Schlagzeilen, um die Menstruation aus der Tabuzone herauszuholen. Und ein paar Fortschritte gibt es natürlich schon. 2020 wurde beispielsweise in Deutschland die Mehrwertsteuer von 19 auf 7% für die meisten Menstruationsprodukte gesenkt. Damit werden sie als Produkte des täglichen Gebrauchs kategorisiert. Das ist ein symbolischer Schritt, aber zugleich auch eine echte Verbesserung für Menschen mit wenig Geld.
In der heutigen Gesellschaft kann man also so sehen, dass Toilettenpapier ganz normal zur Verfügung gestellt wird in öffentlichen Klos, aber zum Beispiel keine Menstruationsprodukte.
In Schottland übrigens, da gibt es Periodenprodukte auf öffentlichen Toiletten frei verfügbar. Und Spanien hat als erstes europäisches Land 2022 ein Gesetz zur Abmeldung von der Arbeit während der Monatsblutung bei staatlich geregelter Lohnfortzahlung beschlossen. Also, dass man einfach sagen kann, ich habe meine Periode und dann zu Hause bleiben darf, ohne Wenn und Aber. Ähnliche Regelungen gibt es auch in Südkorea, Taiwan, Japan, Indonesien, Sambia und China.
Also einerseits ist es genauso schambehaftet wie andere Ausscheidungsprozesse, aber andererseits nochmal stärker. Und es ist in keiner Kultur, die ich kenne, so und auch in unserer Vergangenheit nicht so, dass Menstruation als irgendwas ganz Normales gesehen wird, was man öffentlich machen kann. Dass man blutend rumläuft, dass man am Alltagsleben teilhaben kann oder auch, dass man vielleicht was Besonderes für sich machen kann, vielleicht nicht arbeiten muss wie normal. Das ist einfach nicht vorgesehen. Und das wird dann verinnerlicht als Scham, dass man denkt, irgendwas stimmt mit dem eigenen Körper nicht, weil man nicht so ist wie die anderen Leute, die nicht bluten.
Was alle wissen müssten, die Periode ist ein ganz normaler, natürlicher und notwendiger körperlicher Vorgang. Komisch also, dass da trotzdem so viel hineingeheimnisst wird.
Ich glaube, weil darüber so wenig gesprochen wird. Es ist so ein bisschen so ein Zaubertrick. Also man sagt, Frauen sind Männern unterlegen, weil sie menstruieren, aber es darf halt nie einer drüber reden und es darf nie einer sehen. Und darum ist es ein Thema, was man sich selbst kaum eingesteht und wo man wirklich lange braucht und lange gucken muss, bis man den Mut findet, das öffentlich anzusprechen. Also es ist ganz interessant bei uns in der wissenschaftlichen Bearbeitung. Es ist schon ein Thema, wo man ganz schwer irgendwie ernst genommen wird im Mainstream. Ist darum auch ein total interessantes Thema, weil die Leute, die das machen, dann irgendwie so eine eingeschworene Gemeinschaft sind. Aber es ist halt kein Thema, wo man zum Beispiel in der Medizin groß mit punkten kann und einen Nobelpreis gewinnen kann.
Es ist eine absolut toxische Mischung. Uralte, tief in die Gesellschaft, in unsere Kultur und Religion eingewachsene Vorurteile auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite bei vielen Menschen bis heute eine gewisse Scham, offen darüber zu sprechen. Ich sehe das ganz einfach. Es ist an der Politik, diskriminierende Regeln abzubauen. Es ist an der Wissenschaft, mehr über Menstruation herauszufinden und aufzuklären. Und es ist an uns allen, sich mehr und richtiger zu informieren und die Periodenscham als etwas Irrationales zu begreifen und abzuschütteln. Auch wenn es vielleicht etwas dauert.
Also es erklärt schon, warum es so schwer zu ändern ist, ne? Wenn eine Stigmatisierung so eine lange Geschichte hat, nämlich wirklich so weit wir denken können, Jahrhunderte oder Jahrtausende zurück, dann kann man die auch nicht über Nacht ändern, weil sie halt Strukturen bedient, die immer noch prägend für unsere Gesellschaft sind, nämlich das Denken in zwei Geschlechtern, Männer und Frauen, von denen Frauen den Männern unterlegen sind. Und das Denken in Körpern abgegrenzt von Kultur, Identität, Persönlichkeit, Sprache, wobei Körper auch der unterlegene Teil sind, den wir ignorieren, während der Geist das ist, worauf wir stolz sind. Solange es diese beiden grundsätzlichen Denkmuster noch gibt, bleibt die Menstruation, ist die ein wichtiger Mechanismus, um dieses binäre Denken festzuhalten.
Das war Der Rest ist Geschichte über Menstruation und wie sich der Blick darauf im Lauf der Zeit verändert hat. In der nächsten Folge fliegen wir ins Weltall. Es geht um Raumfahrt und was die schon immer mit Politik zu tun hat. Wir danken unseren Gesprächspartnerinnen Bettina Bildhauer und Jana Wittenzellner für ihre Expertise in dieser Folge. Autorin dieser Episode Josefine Kuban. Regie und Produktion Carina Schröder. Redaktion Monika Dietrich. Ich bin Magdalena Puls, ich sag Ciao, Servus und bis zum nächsten Mal.
Zum Schluss empfehlen wir euch noch den Deutschlandfunk-Podcast Hintergrund. Wir, das sind Ursula Welter und Anne Reit aus dem Hintergrund-Team.
Hintergrund heißt, tiefer zu bohren bei den Themen, die uns gerade beschäftigen oder beschäftigen sollten.
Wir können Schuldenbremse genauso wie Nahost. Wir fragen Dinge wie, wie viel Kampf gehört zu einer UNO-Friedensmission oder was tut Europa gegen die Waldbrandgefahr?
Mal mehr erzählt, mal analytischer.
Für alle Hintergrundfolgen gilt, nach dem Hören der 20 Minuten ist man schlauer und kann sich seine eigene Meinung bilden.
Hintergrund, ein Podcast von Deutschlandfunk. In der Deutschlandfunk-App.
7 Tage die Woche, 364 Tage im Jahr. Nur an Heiligabend gibt's uns nicht.